Ja, auch Sie darf ich alle ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Es tut ja der Seele richtig gut, wenn mal die Sonne wieder scheint. Hoffen wir, dass das jetzt noch mal ein bisschen anhält. Ja, liebe Geschwister, ich denke, wir alle kennen ja den Ausdruck schusselig. Also jemand, der manches vergisst, der manches liegen lässt. Und vielleicht haben Ihre Eltern früher auch mal zu Ihnen gesagt, junge Mädchen, pass doch auf, vergiss es nicht. Und dieses Vergiss es nicht, das soll heute mal unser Thema sein. Warum? Es gibt ja auch eine gefährliche Vergesslichkeit, die zusammenhängt mit Undankbarkeit, ja, mit Oberflächlichkeit, mit absichtlichem oder unabsichtlichem Verdrängen. Und jetzt gibt es einen wunderbaren Psalm, der genau das zum Thema hat, dieses Vergiss es nicht. Und das soll uns heute Morgen einmal beschäftigen, dass wir uns wirklich fragen, ja, woran sollen wir uns immer wieder erinnern lassen? Was soll immer wieder zurückkommen in unser Gedächtnis? Was sollen wir auf keinen Fall vergessen? Und bevor wir natürlich in diese Frage detaillierter eingehen, zunächst mal dieser Psalm. Und ich denke, manche können sich schon fast denken, um welchen Psalm es sich handelt. Und wer das gerne in seiner Bibel mitverfolgen möchte, der schlage einmal auf dem Psalm 103. Der Psalm 103. Da lesen wir Folgendes. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, ja, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der Herr schafft Gerechtigkeit und gericht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewiglich Zorn halten. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel ist über der Erde, lässt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. Soferne der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Und wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Denn er kennt, was für ein Gemächte wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Und wenn der Wind darüber geht, so ist er nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit, über die so ihn fürchten und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind. Bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Stuhl im Himmel bereitet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seine Befehle ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seine Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, allmächtiger Gott, nun wollen wir dich so von ganzem Herzen bitten, dass du uns jetzt hineinziehst in dieses Lob. Dass du unsere Herzen wirklich froh machst und dass wir erkennen dürfen, was wir an dir wirklich alles haben. Amen. Ja, das fällt ja sofort auf, woran uns wirklich David erinnern will. Und das soll der erste Punkt sein, den wir heute Morgen einmal mitnehmen wollen, auch für die nächste Woche. Vergiss es also nie, was er dir Gutes getan hat. Und da lesen wir zunächst einmal in dem Vers 5, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Und ich denke, dieses Bild hier vom Jungwerden, das hat natürlich nichts mit diesem, ja, mit diesem äußerlichen Jugendwahn der Werbung zu tun, so nach dem Motto, also im Alter keine Falten und mit, was weiß ich, mit 75 noch so aussehen wie mit 45. Das meint David sicherlich nicht, sondern er meint hier sicherlich so eine innere Frische, eine innere Jugendlichkeit. Und er will damit sagen, wer also wirklich mit Gott lebt, jetzt unabhängig vom Alter, der wird immer gestärkt, der wird immer wieder ermutigt, auch wenn er äußerlich ja einige Federn lassen muss oder schon einige Federn gelassen hat. Und man sieht es ja manchmal, wie viel alt gewordene Menschen sind wirklich ja im Innern, in ihrem Herzen sind wirklich ja jünger als so manche junge Menschen. Und ich denke, das ist gerade auch uns zum Trost gesagt, nicht? Ich meine, wenn ich mal hier so durch die Reihen schaue, mit einigen Ausnahmen, haben wir ja alle schon unser gewisses Alter erreicht. Und so ist das durchaus auch hier zum Trost für uns gesagt. Dass wir unabhängig vom Alter auch diese innere Frische, diese innere Jugendlichkeit haben dürfen, wenn wir wirklich mit dem lebendigen Herrn leben. Und dann sagt David weiter, wo wir noch weiter danken sollen. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Gericht allen, die Unrecht leiden. Und ich denke, in diesem Wort, in diesem Vers kommt so das Mitgefühl des Herrn zum Ausdruck. Nicht denken wir an sein Volk, als es in Ägypten war, er ihre Seufzer und ihre Schreie, ihre Rufe gehört hat. Und er hat es nicht überhört, sondern er hat sie da herausgeholt. Und hat den Pharao mit Ross und Wagen hat vernichtet. Und so ist es auch heute. Nicht, ich denke auch, wenn ich mal gerade so an die Menschen denke, die irgendwo auf dieser Welt jetzt in Gefängnissen, in Kerkern liegen, unter Umständen gefoltert werden, nicht? Dass das alles nicht an Gott vorbeigeht. Dass das alles mal, ich sag's mal jetzt juristisch, gerichtlich geahndet wird von Gott. Eben dann, wenn seine Zeit gekommen ist. Und dass kein Tropfen Märtyrerblut wirklich umsonst geflossen ist, dass Gott das alles sieht. Und dann heißt es weiter in Vers 7, er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israel sein Tun oder sagen wir auch seine Taten. In anderen Übersetzungen steht auch manchmal das Wort Taten. Das heißt also, dass Gott wirklich uns in seine Pläne einweiht, dass er uns ja sozusagen an seine Gedanken teilhaben lässt, indem er uns ja sein Wort aufschließt. Und Jesus Christus sagt ja in Johannes, im Johannesevangelium Kapitel 15, dass das gerade seine Freunde von den anderen unterscheidet, dass er sie einweist in seine Pläne, dass er sie teilhaben lässt an seine Gedanken, soweit wie es eben notwendig ist. Und dazu bedient er sich sozusagen des Heiligen Geistes, der ja in uns wohnt und der uns das Wort dann wirklich aufschließt. Das heißt also, oder sagen wir so, es ist durchaus immer mal wieder ratsam, von Zeit zu Zeit mal einen Rückblick zu halten. Was ist in den vergangenen Monaten alles gelaufen? Wofür kann ich ihm wirklich danken? Wofür will ich ihm danken, meinem Herrn? Und so auch hier, dass wir in den zurückliegenden Monaten ja doch wirklich manches wieder erkennen durften in seinem Wort und dass wir auch begreifen durften, was er in unserem Leben verändert haben wollte. Natürlich, das wissen wir auch, natürlich gibt es auch Situationen, nicht wo unsere Augen so mit Tränen gefüllt sind, dass wir das Gute kaum noch sehen. Natürlich kennen wir solche Situationen. Und wir haben es ja auch gerade in den Gebeten gehört, nicht, dass Menschen da sind, die jetzt schwer krank sind. Natürlich, das wissen wir alle, solche Situationen gibt es auch. Und was der David hier also mit diesem Vers, mit diesem ersten Punkt vergisst, nicht, was er dir Gutes getan hat, das führt er sozusagen, wenn wir mal an diesen Psalm 23 denken, da führt er das im Grunde genommen weiter aus. Und in diesem Psalm 23 werden uns ja noch weitere Gründe genannt, wofür wir Gott wirklich zu danken haben. Wenn es da eben heißt, nicht, mir wird nichts mangeln und er weidet mich auf grüner Aue und er führt mich zum frischen Wasser und er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße. Das ist keine realitätsferne Beschönigung. Das ist auch keine Idylle. Wir wissen doch, wie dieser Psalm 23 weitergeht. Dann heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. In manchen Übersetzungen steht, im Tal der Todesschatten fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist auch die Realität des Psalm 23. Nicht Todesschatten, Angriffe des Feindes. Und dann geht es schließlich weiter. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde immer da sein im Hause des Herrn. Das heißt, ja, dass Gott wirklich mir nahe ist in all meinen Ängsten, in all meinen Nöten, in all meinen Schmerzen. Und deswegen sagt uns David jetzt der erste Punkt, vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Und wir werden vielleicht gemerkt haben, dass diese Verse 3 und 4 zunächst mal übersprungen worden sind. Sie gehören ja eigentlich auch noch dazu, zu diesem ersten Punkt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber diese beiden Verse sind für den David so wichtig, so elementar, ziehen sich gewissermaßen auch durch diesen Psalm hindurch, dass auch wir da einen eigenständigen Punkt draus machen wollen. Und das wäre das Zweite, was wir heute Morgen mitnehmen wollen. Erstens, vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Und zweitens, so könnte man sagen, vergiss nie, wovon er dich erlöst hat. Diese Verse 3 und 4, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und dieser Vers 4, wo da steht, der dein Leben vom Verbrechen, vom Verderben erlöst, da steht im Hebräischen, steht das noch ganz drastischer, da steht nämlich, der dein Leben aus der Grube, ja sozusagen erlöst. Also die Grube, ja der Ort, wo du alleine nicht herauskommst, wo es feucht, wo es nass, wo es dunkel, wo es kalt, wo es hoffnungslos im Grunde genommen ist und da. Und da hat er im Bild jetzt natürlich gesprochen, da hat der Herr dich herausgeholt. Und ich denke, liebe Geschwister, das ist schon ein erstaunlicher Befund, wenn der David das hier so sagt. Ich freue mich am meisten, dass der Herr mich wirklich vom Verderben erlöst hat. Wir kennen doch David. David, der Feldherr, der Politiker. Und es hätte uns doch nicht überrascht, wenn er gesagt hätte, ja, ich freue mich am meisten über meine militärischen Erfolge. Ich freue mich am meisten auch, sag ich mal, über meinen Reichtum oder über meinen Ruhm oder über meine Gesundheit oder was es sonst noch so gibt. Natürlich wollen wir das jetzt nicht falsch verstehen. Natürlich sind das auch Dinge, natürlich sind das auch Gründe, wofür ich Gott danken kann. Natürlich, selbstverständlich. Aber David sagt hier eben, dass er sich über ganz was anderes eben hier freut. Und das ist, denke ich, schon, gerade für David, schon ein erstaunlicher Befund. Und mit dem, was David hier von Gott sagt, sagt er natürlich auch etwas über sich selbst aus. Er sagt nämlich quasi, ja, was ich am meisten brauche, wenn die letzte Rechnung in meinem Leben aufgetan wird, ist, dass mir wirklich die Sünden vergeben werden. Dass ich wirklich mit Gott versöhnt bin. Dass er wirklich Gnade vor Recht ergehen lässt. Dass ich eben nicht das bekomme, was ich in der Tat verdient hätte, sondern dass ich wirklich Frieden mit Gott habe. Und darüber freut sich der David am meisten, darüber ja jauchzt er, frohlockt er. Und ich denke, liebe Geschwister, und ich hoffe, liebe Geschwister, dass auch wir das in unserem Leben wirklich tun können, dass er uns wirklich alle unsere Sünden vergeben hat und immer wieder vergibt und dass er uns wirklich von dem Verderben erlöst hat. Und deswegen feiern wir ja auch in gewissen Abständen das Abendmahl, um immer wieder auch daran erinnert zu werden, an diese Tatsache. Nur das Traurige ist natürlich, dass viele Zeitgenossen damit gar nichts mehr anfangen können. Nicht, dass sie also schlicht und weg das ablehnen, dass sie sich von Gott zur Verantwortung ziehen lassen sollen. Nicht, das lehnen sie wirklich ab, da sagen sie, das lässt mein Stolz nicht zu, das habe ich nicht nötig. Ich verantworte mein Leben vor mir selbst oder nötigenfalls, was weiß ich nicht, vor der Gesellschaft, in der ich lebe. Und ich denke, wir wollen nicht zu hart damit ins Gericht gehen. Es ist menschlich schon verständlich. Wer will denn zur Verantwortung unbedingt gezogen werden? Wer will sich denn vor einem höheren beugen, geschweige denn vor Gott? Aber die Frage ist doch, ob ich mit dieser Gottesverweigerung in meinem Leben wirklich durchkomme. Das ist doch die Frage. Oder anders gesagt, stimmt hier wirklich, wenn man diesen Psalm hier durchliest, stimmt hier jetzt wirklich diese Bedrohungsanalyse, die da beschrieben wird? Woran kann ich das erkennen? Und es ist ja das Interessante an diesem Psalm, ja, dass der David quasi auf diese Frage, auf diesen Einwand nur gewartet hätte. Und damit leitet er natürlich jetzt sofort zu diesem dritten Punkt über. Wenn wir also wirklich verstehen wollen, warum wir Erlösung brauchen, dann will er uns an eine dritte Sache erinnern und er will uns sagen, vergiss bitte nie, wer du ohne Gott wärest. Vergiss nie, wer du ohne Gott wärest. Und das ist ja jetzt interessant, wie der David da vorgeht, wie er da argumentiert. Es ist ja zunächst mal so, er erinnert uns jetzt an eine Tatsache, die wir vielleicht wesentlich schneller akzeptieren können, ja, als die Sache so mit der Verantwortung vor Gott, mit der Sünde vor Gott. Und zwar, wenn wir hier so ab Vers 14, nicht, ist es ja so, als wenn der David sagen will, du Mensch, wenn du wirklich einmal wissen willst, wenn du wirklich einmal wissen willst, wie es um deinen Zustand bestellt ist, dann betrachte einmal dein ganzes Leben oder deine ganze Situation. Betrachte sie bitte einmal, einen kurzen Moment, nicht von der geistlichen Seite her, sondern von der biologischen Seite her. Das liegt dir vielleicht näher, das kannst du vielleicht zunächst mal eher akzeptieren, als die Sache da mit der Verantwortung und mit der Sünde vor Gott. Und diesen Aspekt bringt er ja noch später. Aber zunächst sagt er einmal, der David, betrachte mal deinen Zustand, betrachte mal dein Leben zunächst einmal für einen kurzen Moment von der biologischen Seite her. Und da sagt er ja in diesen Versen 14 bis 16, denn erkennt, was für ein Gemächte oder auch, wir können sagen, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Es ist also so, als wenn der David wirklich sagen wollte, auch das ist die Wirklichkeit deines Lebens, nämlich deine Hilflosigkeit, an der du nichts ändern kannst. Und der Prophet Jesaja hat das ja so ähnlich gesagt. Im Kapitel 14, da sagt er ja mal so, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Was will also David bzw. Jesaja damit sagen? Er will also sagen, Mensch, wenn du jetzt die Blumen in all ihrer Schönheit, in all ihrer Pracht, in all ihrer Herrlichkeit da blühen siehst, wenn du also dieses Gras da in saftigem Grün stehen siehst, dann glaube bitte ja nicht, dass das immer so bleiben wird. Alles hat seine Zeit, alles hat seine Saison. Wie gewonnen, so zerronnen, oder man müsste hier sagen, wie geblüht, so verdorrt. Und das ist eben nicht nur bei den Blumen so, das ist eben nicht nur bei dem Gras so, sondern das ist auch bei dir, bei dem Menschen so. Gedenke immer bitte daran, dass du Staub bist. Und das, liebe Geschwister, ist ja ein Punkt oder eine Tatsache, die keiner wegdiskutieren kann, die keiner also abstreiten kann. Nicht und wahrscheinlich hat sich noch niemand beschwert, wenn also der Prediger oder der Pastor bei der Beerdigung am Grab sagt, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Wahrscheinlich hat sich noch keiner darüber beschwert. Das ist eben Realität. Das ist eben die biologische Seite der ganzen Wahrheit. Und jetzt geht David einen Schritt weiter. Jetzt argumentiert er jetzt einen Schritt weiter und sagt, Mensch, wenn das jetzt wirklich so ist, dass du deine biologische Vergänglichkeit überhaupt nicht in den Griff hast, überhaupt nicht aufhalten kannst, wenn das wirklich so ist, dass dein Leben also so, dass du dein Leben so wenig in der Hand hältst, solltest du dann nicht etwas vorsichtiger sein mit deiner stolzen Selbstbehauptung? Solltest du dann nicht viel mehr begreifen, dass du Hilfe von außen brauchst, nämlich Hilfe von oben? Wir kennen ja alle den französischen Philosophen Jean-Paul Sartre. Und es ist ja erstaunlich, obwohl sein Leben ja in totaler Hoffnungslosigkeit geendet hat, wer mal so seine Kurzbiografie gelesen hat. Es ist ja erstaunlich, dass er dieses Dilemma schon erkannt hat. Denn er hat einmal den Satz geprägt, ein endlicher Punkt ist absurd ohne einen unendlichen Beziehungspunkt. Also ein endlicher Punkt Und unser ganzes Leben steuert er irgendwie so auf einen endlichen Punkt, sprich den Tod hinzu. Nur wenn wir dann keinen unendlichen Beziehungspunkt haben, wenn wir also Gott nicht haben, Jesus Christus nicht haben, der dieses Problem da gelöst hat, dann ist in der Tat alles absurd. Und das hat er erkannt. Aber leider hat er diesen unendlichen Beziehungspunkt in seinem Leben nicht gefunden. Und wir wissen, dass sein Leben wirklich in totaler Hoffnungslosigkeit geendet hat. Und wie anders ist doch da der Psalm 103. Nicht? Er bietet uns eine ganz, ganz andere Perspektive. Ja, David sagt zu uns, du Mensch, du bist wirklich wie eine Blume, du bist wirklich wie Gras, du bist wirklich wie Staub, so wie ich auch, aber du bist nicht alleine in einem anonymen Universum. Du bist im Blickfeld des lebendigen Gottes und erkennt, was für ein Gemächte, für ein Gebilde du bist. Und deswegen wirft er dir sozusagen den Rettungsanker entgegen und wir lesen es hier in Vers 17. Die Gnade aber des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, so ihn fürchten. Das heißt also, wer wirklich zu dem lebendigen Gott kommt, wer sich ihm anvertraut, wer ihn in der Tat also anruft, der wird aus dieser Vergänglichkeit herausgerissen, aus dieser biologischen Vergänglichkeit wird er herausgerissen, er wird wirklich getragen, es wird ihm geholfen. Und wie gesagt, gegen diese biologische Vergänglichkeit setzt Gott eben seine Gnade, die von Ewigkeit zu Ewigkeit währt. Und ich denke, das ist auch ein ganz gewaltiger Trost, auch für uns, dass wir das also wissen dürfen. Aber damit ist ja David noch nicht zu Ende. Wir haben ja vorhin gesagt, lassen wir mal diesen geistlichen Aspekt für einen ganz kurzen Moment außer Acht. So, und jetzt greift er ihn auf. Jetzt greift er ihn auf und geht jetzt einen Schritt weiter und sagt, aber Mensch, dein biologischer Zustand, deine biologische Vergänglichkeit hat etwas zu tun mit deinem geistlichen Zustand, nämlich mit deiner Sünde. Damit hat es eben etwas zu tun. Du bist biologisch deswegen zum Tode verurteilt oder dem Tode verfallen, weil wir alle ohne Ausnahme hineingerissen sind in die dramatischen Folgen des Sündenfalls aus 1. Mose 3. Damit hängt das zusammen. Und deswegen gibt es auf Erden eben Kummer, Schmerz, Trauer, Abschied, Leid, Tod und auch Verlorenheit. Und kein Mensch kommt alleine da heraus. Und Paulus hat das ja so ausgedrückt, das kennen wir ja auch, der Tod ist der Lohn der Sünde. Oder ein Ausleger zu diesem 103. Psalm hat es mal noch viel drastischer gesagt, er hat gesagt, was mit einem vergifteten Herzen beginnt, das endet mit einem zerfressenden Körper. Was mit einem vergifteten Herzen beginnt, endet mit einem zerfressenden Körper. Ja, liebe Geschwister, wenn der Psalm hier zu Ende wäre, ja, es wäre ja sehr ernüchternd. Aber nun kommt das Ermunternde, nun kommt wirklich das Aufrüttelnde, das Ermunternde, wenn es da jetzt heißt, in den Versen 9 und 10 lesen wir ja, er wird nicht immer hadern, noch ewiglich Zorn halten, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Und um das etwas näher zu erläutern, da führt der David jetzt drei Bilder an. Drei Bilder in den Versen 11, in den Versen 12 und in den Versen 13, um damit wirklich deutlich zu machen, was die Gnade Gottes in unserem Leben gemacht hat und was sie immer noch in unserem Leben tut. Und da führt er jetzt hier drei wunderbare Bilder an. Zunächst mal das erste Bild sehen wir in Vers 11, wenn es da heißt, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. Also die Gnade Gottes ist so überwältigend, sie ist so groß, wie eben der Abstand zwischen Erde und Himmel. Und man könnte auch sagen, die Gnade Gottes ist eben nicht messbar, so wie auch der Abstand zwischen Himmel und Erde im Grunde genommen nicht messbar ist. Aber so überwältigend, so großartig ist wirklich die Gnade Gottes. Und dann kommt dieses zweite Bild in Vers 12, wo wir lesen, so ferne der Morgen ist vom Abend, oder man könnte auch sagen, oder der Sonnenaufgang vom Sonnenuntergang, oder der Osten vom Westen, also je nachdem, was für eine Bibelübersetzung man hat, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Das ist so eine Stelle, wo wir wirklich mal vergessen dürfen. Wo wir wirklich einmal vergessen dürfen, was ja sonst bezüglich des Wortes Gottes ja nicht sein soll. Aber hier dürfen wir wirklich einmal vergessen, nämlich unsere Sünden. Vorausgesetzt, sie sind alle abgeladen bei Gott. Denn er sagt ja hier, ich trage dir das nicht nach. Wenn ich dir vergeben habe, dann habe ich dir in der Tat vergeben. Und das, liebe Geschwister, ist doch auch eine Ermutigung oder auch ein Trost für Menschen, die Schwierigkeiten haben, ja, dass sie immer wieder an gewisse Sünden erinnert werden und sie die nicht loslassen können. Und Gott sagt jetzt, du musst da nicht dran festhalten. Ich habe dir doch deine Schuld vergeben. Ich habe sie weit weggeworfen. In die tiefsten Tiefen des äußersten Meeres, da habe ich sie hingeworfen. Du brauchst wirklich daran nicht festzuhalten. Wenn ich dir vergeben habe, dann habe ich dir vergeben. Und das dürfen wirklich solche Menschen, die damit Schwierigkeiten haben, wirklich mit als Trost mitnehmen. Ja, und die Frage ist eben, warum macht Gott das so? Und da kommen wir zu diesem dritten Bild in dem Vers 13. Da erfahren wir die Antwort, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Das dürfen wir natürlich jetzt auch nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass Gott jetzt so wahllos über alle Menschen seine Gnade ausschüttet. Nein, nein. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass wir Vergebung unserer Schuld bekommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in den Himmel kommen. Und deswegen ist gegenüber dem lebendigen Gott wirklich, gibt es nur eine akzeptable Reaktion, gibt es nur eine angemessene Haltung. Und vielleicht ist uns das schon aufgefallen, immer im Zusammenhang mit Erbarmen und Gnade, nicht, was auch dem David so wichtig geworden ist, dass er das dreimal erwähnt hat. In Vers 11, in Vers 13 und in Vers 17, da sagt er, jawohl, ewige Gnade und Barmherzigkeit, aber über die so ihn fürchten. Das taucht dreimal auf. Und mit diesem Fürchten ist natürlich keine Angst gemeint. Aber es ist diese Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott gemeint. Ja, gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, es ist damit auch das Erschrecken gemeint. Das Erschrecken gemeint über die göttliche Diagnose über meinem kleinen Leben. Dass da in der Tat ein heiliger Gott ist, dem ich so viele schuldig geblieben bin. Ja, den ich so oft durch meine Ignoranz beleidigt habe. Den ich so oft wirklich habe links liegen lassen. Und davor soll ich in der Tat schon erschrecken. Aber dann gehört auch noch ein weiteres dazu. Nicht nur, dass ich darüber erschrecke und aufwache, sondern dass ich auch das Urteil Gottes über mein Leben auch akzeptiere. Dass ich nicht versuche, mich irgendwie da herauszuwinden. Dass ich nicht versuche, irgendwie die Sache zu beschönigen, zu verschleiern. Nein, sondern dass ich wirklich, wirklich in kindlichem Vertrauen und in dieser Ehrfurcht, in diesem Respekt, mich wirklich nach der Gnade und nach der Barmherzigkeit Gottes ausstrecke. Und wir fragen natürlich, liebe Geschwister, ja, wie kann Gott das einfach so machen, wenn er wirklich so heilig ist und wenn er wirklich die Sünde so, so ernst nimmt? Ja, wo legt er die Sünde ab, wenn es heißt, ich habe dir vergeben, ich werfe sie weg in die äußerste Tiefe des Meeres? Wie kann Gott das einfach so machen? Und das führt uns nämlich zu der nächsten Erinnerung, zu dem nächsten Punkt, den wir nie vergessen sollen. Also vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nie, wovon er dich erlöst hat. Vergiss es nie, wer du ohne Gott wärest. Und jetzt vergiss nie, was es Gott gekostet hat. Das ist der nächste Punkt, den wir mitnehmen wollen. Und hier geht es ja, sagen wir so, hier geht es um ein Entsorgungsproblem, womit ja unsere Politiker auch zu tun haben, wenn es um die Entsorgung des radioaktiven Mülls geht. Aber hier geht es um die Entsorgung sozusagen der radioaktiven Sünde. Und ich denke, dass der David damals schon etwas davon begriffen hat. Denn auch Gott hat bereits im Alten Testament offenbart, dass Gott irgendwann einmal einen Retter schicken wird, der dieses Entsorgungsproblem Sünde wirklich löst. Wie Gott das jetzt im Einzelnen macht, das wird vielleicht dem David damals noch nicht klar gewesen sein. Aber er hatte die Zusage, er hatte eben das Versprechen Gottes, wenn du mir wirklich vertraust, wenn du mir glaubst, dann wird das, was mein Retter einmal tun wird, auch rückwirkend für dich gelten. Und ich kann mir vorstellen, wenn der David so nach Jerusalem ging, in den Tempel, dann sah er dort die Tiere, wie sie geopfert wurden. Und ich kann mir vorstellen, dass er diese Symbolik verstanden hat. Dass er wusste, dass die Tiere wirklich sterben mussten, als Opfer sozusagen für uns, damit wir also nicht sterben müssen. Das hatte er sicherlich damals begriffen, davon können wir ausgehen. Weil eben die Sünde wirklich geahndet und weil sie wirklich entsorgt werden muss, weil Gott eben heilig ist. Und deswegen konnte auch der David wirklich getröstet und auch im Glauben wirklich auch gegenüber dem lebendigen Gott sterben, weil er das wusste. Weil er wirklich wusste, dass ihm vergeben wird, wenn eines Tages wirklich dieser Retter kommt und dieses Problem endgültig löst. Und deswegen konnte er auch sagen, hier in Vers 4, voller Gewissheit, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und mit Gerechtigkeit. Und dann wissen wir doch, wie es weiterging, von David ausgerechnet. Vielleicht so circa 1000 Jahre später, da kam dann der Retter, Jesus Christus. Und der hat dann beide Probleme gelöst. Er hat einmal das geistliche Problem gelöst durch sein sündloses Leben auf Erden und dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist, die Sünde sozusagen auf sich genommen hat, die ganze Strafe sozusagen auf sich gezogen hat. Damit hat er das geistliche Problem gelöst und er hat gleichzeitig auch das biologische Problem gelöst, indem er nämlich den Tod entmachtet hat, dadurch, dass er am dritten Tage also auferstanden ist von den Toten. Und damit ist Jesus Christus, das müssen wir ganz knallhart sehen, ganz nüchtern sehen, damit ist Jesus Christus Gottes letztgültige Anlaufstation. Deswegen scheiden sich die Geister an Jesus Christus. Ich hoffe, dass wir das alles positiv wirklich beantworten können. Dass wir wirklich wissen, was wir Gutes von Gott empfangen haben. Dass wir wirklich wissen, wovon wir erlöst sind. Dass wir wirklich wissen, wer wir ohne ihn wären. Und dass wir wirklich begreifen, was es Gott gekostet hat. Man könnte jetzt eigentlich schließen. Aber wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken, wenn wir so auf das ewige Ziel blicken, das ist ja eigentlich unser Blick, dann kann vielleicht schon dem einen oder anderen mal so ein beklemmendes Gefühl kommen. Nicht, was wird auf diesem Wege zum Ziel hin, was wird da alles passieren in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren? Nicht, was für Unwägbarkeiten können dort auftreten, was für Unsicherheiten, vielleicht Dinge, die sich nie auflösen werden. Eine Menge Fragezeichen über unserem Weg. Und das Wunderbare an diesem Psalm ist doch, dass er auch dafür eine Erinnerung parat hat. Und die Gott wirklich solchen Menschen geben wird, die damit Probleme haben. Die wirklich so ein beklemmendes Gefühl bekommen, wenn sie wirklich in die Zukunft blicken, wenn sie wirklich auf das ewige Ziel blicken, was da alles noch so kommen kann. Und auch dafür hat Gott etwas parat gehalten. Und das ist die letzte Erinnerung, die wir mitnehmen wollen. Und sie wird uns im Grunde genommen deutlich in dem Vers 19, wenn es da heißt, der Herr hat seinen Stuhl im Himmel bereitet. Und sein Reich herrscht über alles. Also man könnte sagen, vergiss nie, wo Gott regiert. Vergiss nie, wo Gott wirklich regiert. Es gibt also in der Tat nicht den kleinsten Winkel, es gibt also nicht die verborgenste Ecke, über die Gott wirklich nicht die Macht hat, die Herrschaft hat. Und das hat natürlich für unser persönliches Leben natürlich massive Konsequenzen. Alles, was uns in den nächsten Tagen, Monaten, Jahren passieren wird, was uns an Menschen begegnen wird, an Anfechtungen, an Anfeindungen, an Angriffen, an Herausforderungen, ist egal. Wir dürfen wissen, alles steht in der Tat unter der Kontrolle Gottes. Und deswegen, ich komme nochmal auf diesen Psalm 23 zurück. Deshalb konnte der David diesem Psalm 23 ja auch so beten, so aufsagen. Nicht selbst, wenn ich durch das Tal der Todesschatten gehe, Herr, bist du bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, halten mich fest. Das heißt, wenn die Angriffe der Feinde kommen, nicht wenn sie mich bedrängen, wenn sie mich umlagern, wenn die Luft zum Atmen wirklich dünn wird, dann darf ich wissen, trotzdem bereitest du den Tisch vor mir im Angesicht meiner Feinde. Du hältst mich, du bewahrst mich, du bringst mich in der Tat durch. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, auch dann, wenn ich die letzte Wegstrecke meines Lebens gehen muss, wird das so sein. Und ich werde immer da im Hause des Herrn bleiben. Das heißt, nichts, aber auch nichts wird mich wirklich von Gott, von dem lebendigen Herrn trennen. Und Paulus wusste das ja auch. Er hat das ja ähnlich ausgedrückt. Er hat ja gesagt, wir wissen aber, dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Alle Dinge. Ob Erfolg oder Misserfolg. Ob gesunde oder kranke Tage. Nicht ob, was weiß ich, ob Freude oder Leid. Ob gelöste oder ungelöste Probleme. Alle Dinge müssen uns in der Tat wirklich zum Besten dienen. Das heißt jetzt, das müssen wir jetzt schon erwähnen, das heißt jetzt nicht, dass wir Gott jetzt wirklich jedes Mal verstehen. Ich denke, dass uns Gott auch Wege führen kann, wo uns wirklich, ja, ich sag's mal so, wo uns wirklich die Knie schlottern. Wo wir wirklich also, ja, in der Nacht die Kissen voll weinen. Wo wir wirklich die Wege Gottes nicht verstehen. Auch solche Situationen wird es geben. Und wir haben, das müssen wir auch ganz nüchtern sehen, wir haben von der Bibel her keine Zusage Gottes, dass er uns auf jede Frage auch eine Antwort gibt. Die haben wir nicht. Aber wir haben von der Bibel her das Versprechen, eben die Zusage, dass alles wirklich unter seiner Kontrolle ist und dass derjenige, der den lebendigen Gott anruft, dass derjenige von ihm nicht alleine gelassen wird, sondern dass er ihn in der Tat wirklich durchbringt, dass er ihn hält, dass er mitleidet, dass er mitträgt. Das dürfen wir wissen. Und das dürfen wir alles mit auch in die neue Woche nehmen. Und weil David das auch alles wusste, wundert es uns ja nicht, dass dieser Psalm 103 sozusagen eben dann auch mit diesem Loblied wieder endet. Nicht wie es dann da heißt, lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die er seine Befehle ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut. Und lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seine Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Weil David eben wusste, dass er viel Gutes erfahren hat von Gott. Weil er eben wusste, wovon Gott ihn erlöst hat. Weil David eben wusste, wer ohne Gott gewesen wäre, weil er eben wusste, was es Gott wirklich gekostet hat und weil er auch weiß und weil er auch wusste, wo Gott in der Tat regiert, dass er wirklich alles, aber auch alles unter seiner Kontrolle hat. Amen.